Hallo und herzlich willkommen zum Zukunftsarchitekten-Podcast, Folge 9 mit dem Thema interkulturelle Entwicklungsteams. Danke, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie erfolgreich und stolz sein können, wenn Sie Systeme entwickeln. Alles Wissenswerte der heutigen Folge finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/ZA009. Heute zu Gast ist Iris Barnard. Hallo Iris.
Hallo Mike.
Iris kenne ich über mein Netzwerk der Wirtschaftsjunioren schon sehr lange. Sie beschäftigt sich mit interkulturellen Teams und ist mein heutiger Gesprächspartner in der Sendung. Ich habe mich letztens sehr spannend mit ihr über meine Erfahrungen mit interkulturellen Entwicklungsteams ausgetauscht und so habe ich sie kurzerhand einfach mal in den Podcast zu uns eingeladen. Und bevor wir das Thema vertiefen, erzähl mir erstmal was von dir und deinem Hintergrund, Iris.
Ja, also ich komme aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich, bin also Diplomkauffrau, habe meinen MBA in den USA gemacht, hatte vorher ein Sprachstudium gemacht, Englisch, Französisch und Spanisch und habe dort eben in England und Frankreich auch gelebt und habe im BWL-Studium nochmal während der Semesterferien in Costa Rica gearbeitet. Das heißt, ich habe schon während meiner Studienzeit sehr viel internationale Erfahrung gesammelt und habe auch da ein Faible dafür schon immer gehabt. Und nachdem sich diese internationale Ausrichtung in den normalen Unternehmen jetzt als BWLer nicht so umsetzen ließ, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig damit. Habe interkulturellen Trainer und Coach an der Uni Jena als Zusatzstudium belegt gehabt und habe eine Trainerausbildung gemacht und bin jetzt tätig als interkulturelle, internationale Unternehmensberaterin, Trainerin, Coach für Unternehmen, die ins Ausland gehen, für Teams, die mit ausländischen Kollegen zusammenarbeiten. Und ja.
Wie viele Jahre machst du das schon so?
Ich mache das jetzt seit 2005.
Oh, das ist ja schon
Also Zeit. Nach dem Studium habe ich erst bei BMW gearbeitet, fast 4 Jahre in der Personalstrategie und war dort auch mit Kollegen war mit Kollegen aus England und aus den USA zusammen, habe da gearbeitet, die haben mir ihre Berichte geschickt, wir haben Projekte zusammen gemacht. Ich habe ein Großprojekt eingeführt, wo es darum ging, die Kennzahlen zum Thema Personal weltweit einzuführen. Das war die Attraktivität am Arbeitsmarkt. 2001 ging das los, das Projekt lief über 2 Jahre. Und das musste eben auch im Werk in Oxford eingebaut werden. Das musste eingebaut werden in Südafrika und in den USA damals. Das heißt, ich habe auch internationale Zusammenarbeit gehabt. Habe im Studium, auch im MBA-Studium schon ein Projekt gemacht, wo ich einen amerikanischen Mittelständler aus dem Technologiebereich in den lateinamerikanischen Markt reingebracht habe. Also irgendwie hat es mich immer fasziniert, mit dem Ausland zusammenzuarbeiten. Und das wollte ich einfach gerne weiterführen und regelmäßig machen.
Ja.
Deswegen habe ich dann 2005 gesagt, die Industrie ist spannend, aber sie lässt mich nicht ins Ausland. Ich möchte gerne mit dem Ausland zusammenarbeiten, also mache ich das selber.
Das heißt, du bist jetzt seit quasi 7 Jahren bald mit diesem Thema selbstständig.
Mhm.
Eigentlich so lange, seit wir uns fast kennen, glaube ich. Ne?
Ja, ziemlich genau.
Ziemlich genau, ne? Ja, und da wir auch aus der Autobranche beide sind, immer wieder auch so diese Schnittstellen und so die ähnlichen Geschichten, die wir miteinander erlebt haben, aus unterschiedlichen Perspektiven.
Genau.
Und das ist so, deswegen finde ich ja dieses Gespräch heute auch total spannend, einfach mal so ein bisschen aus der Ingenieurssicht zu erfahren, wie dieses ganze interkulturelle Thema sich so ergibt.
Mhm. Ja, das ist wunderbar. Ich werde auch immer viel von Ingenieuren gefragt. Und bin auch in dem Bereich immer wieder unterwegs, Automobilindustrie, Automobilzulieferindustrie oder eben Automation, alles was mit Industrie zu tun hat und was dann die Ingenieure ins Ausland schickt, das sind meine Kunden.
Ja, dann steigen wir doch gleich mal direkt in das Thema ein. Warum sind so aus deiner Sicht interkulturelle Zusammenarbeiten heute wichtiger denn je?
Ganz einfach, weil die Globalisierung es erfordert, dass jeder mit internationalen Kollegen zusammenarbeitet.
Mhm.
Also es gibt eigentlich kaum noch einen Aufgabenbereich, der sich nur auf Deutschland konzentriert.
Das heißt, du meinst auch gerade so in dem Bereich der Produktion, wo es ja selbstverständlich ist, schon ins Ausland zu gehen. Was ich halt auch mal wieder so erlebe, ist das ganze Thema in der Entwicklung. Also dieses ganze Thema, dass Offshore- oder Nearshore-Entwicklungsleistungen halt reingeholt werden. Software Engineering in Bulgarien oder in Indien.
Mhm.
Elektronikentwicklung irgendwo in der Tschechei oder konstruktive Tätigkeiten, wo Zeichnungen, Kartier, Sachen schon auch in Indien wieder entwickelt werden. Wie ist so deine Erfahrung? Wie wird damit so umgegangen?
Ich würde gerne nochmal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast.
Gerne.
Also ich stelle fest, früher war es so, dass man ins Ausland gegangen ist, wenn man Kosten sparen wollte. So das berühmte China, die 100 Chinesen, das ist billig da. Dann hat sich es weiterentwickelt, heute geht man ins Ausland, weil man auch im Ausland produzieren muss. Okay. Weil zum Beispiel die Kunden gar keine ausländischen Produkte kaufen. Also ja. Sprich, ich muss in den USA produzieren, weil es diese Vorgabe gibt, Buy American, die auch gelebt wird in den USA.
Okay.
Das heißt, ich muss vor Ort beim Kunden sein, um auch als Produkt akzeptiert zu werden. Dann habe ich dieses, ich gehe offshore aus Kostengründen, aber auch um rund um die Uhr produzieren oder entwickeln zu können. Ja, das heißt, ich habe diese Standorte USA, Deutschland, Indien und übergebe im 8-Stunden-Takt wieder an die nächste Schicht, damit die weiterarbeiten können, damit das Projekt durchgehend läuft. Das sind alles Gründe, die heute aus Effizienzgründen dann auch das notwendig machen, dass man eben mit internationalen Teams zusammenarbeitet. Und last but not least habe ich in Deutschland auch gar nicht mehr alle Experten, die ich brauche. Das heißt, ich muss mir aus dem Ausland die Leute ranholen. Da sind wir wieder bei beim Thema Mangelqualifikation, was ja schon damals bei BMW zu dem Projekt Attraktivität im Arbeitsmarkt geführt hat. Wo kriege ich denn als deutsches Unternehmen bei zurückgehenden Absolventenzahlen oder zurückgehender demografischer Wandel die Ingenieure her, die ich brauche, um innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben und dann eben auch den möglichst geringen Entwicklungsaufwand zu haben, also sprich im Sinne von Personalentwicklung oder Ausbildung von den Leuten. Das heißt, ich schaue im Ausland, wo finde ich denn die Fachkräfte, die zu meinen Projekten passen, und die finde ich dann natürlich in den Ländern, wo die Nachfrage nicht ganz so groß ist oder wo ich eben viele Leute habe, die studieren, wie zum Beispiel Indien und China.
Ah, okay, das heißt, es ist kein rein finanzielles Thema, wie es mal ursprünglich gewesen ist.
Das ist ein Qualifikationsthema mittlerweile.
Ja. Ah, weil das erinnert mich so an die Zeit, als ich 1999 meine Diplomarbeit bei Bosch damals geschrieben habe, da war das so ein Hype, da sind alle nach Indien. Da ist Bosch damals mit IBM nach Indien und plötzlich hatten wir in Schwieberdingen in der Elektronikentwicklung, also im Software Engineering fürs Auto, das Thema, ja, wir müssen plötzlich mit indischen Ingenieuren zusammenarbeiten und alle sagten, ja, da müssen wir hin, das ist viel kostengünstiger und so weiter. Mhm. Dann ging das halt jahrelang so ein bisschen, ja, wie so ein Schweinezyklus hin und her, je nachdem, welche Manager dann gewechselt haben, wurde dann halt alles entweder zurückgeholt oder wieder hingebracht oder zurückgeholt. Und was ich jetzt erlebt habe durch die Auto- und Wirtschaftskrise, kam das Thema natürlich sehr verstärkt wieder auf den Tisch. Und die Krise hat offensichtlich lang genug angehalten, dass das Thema jetzt normal geworden ist. Und jetzt haben viele meiner Kunden, wo ich das erlebe, auch immer wieder das Problem, sie würden unter Umständen gerne Entwicklungsleistung zurückholen nach Deutschland, aber wer soll es hier tun?
Ja,
genau. Also das ist, hier ist keiner mehr. Ja, die Ingenieure sind einfach nicht da. Und jetzt raufen sich alle zusammen und beschäftigen sie doch intensiver mit diesem ganzen Thema. Wie kann ich denn mein 10-köpfiges Software-Engineering-Team in Bulgarien ein bisschen besser führen?
Ja, werden sie auch müssen. Also Kostenthema ist es auch nicht mehr.
Ja.
Weil die Leute, die dann nachgefragt werden aus den Industrieländern, also sprich aus Deutschland, in Bulgarien oder in Indien, die sind ja auch nur begrenzt verfügbar.
Mhm.
Und diese Zahlen an Ingenieuren, die da zur Verfügung stehen, die das leisten können, sind doch noch so klein, dass die Verdienste, die diese Leute haben, schon fast den Verdiensten ähneln, die wir hier in Deutschland haben. Weshalb das kein Kostenfaktor mehr ist, einen Ingenieur in Indien anzustellen. Der will auch sein Haus haben, der will auch reisen können, der will auch sein Auto haben. Und da die immer gegenseitig abgeworben werden von den Firmen und auch ganz schnell gehen, gerade in die Chinesen und Inder, sobald ich mehr verdienen kann, bin ich weg, habe ich das Phänomen, dass sich das hochschaukelt, dass die Firmen sich gegenseitig die Leute abwerben und dadurch verdienen die fast genau das gleiche wie ein deutscher Ingenieur.
Ja, das erinnert mich an so ein Kostal-Projekt, was ich vor anderthalb Jahren in Dortmund hatte.
Mhm.
Die hatten halt 10 Software-Ingenieure in Bulgarien sitzen und das war schon sehr frustrierend. Also der Software-Projektleiter hat die Arbeitspakete geschnürt und dann hatte er selber in Dortmund halt noch so ein paar Software-Entwickler, die halt das Fachliche betreut haben. Also wenn die bulgarischen Kollegen halt Fragen hatten zu der Technik, die sich dann intensiv darum gekümmert haben. Und ich erlebte immer wieder, als ich da reingesprungen bin als Systemingenieur, wie die dann auch frustriert waren, im ganzen Umgang, den bulgarischen Kollegen das beizubringen und dann zu erfahren nach 3 Monaten, ach, der ist jetzt halt eine Straße weitergegangen, von Kostal halt zu Heller oder zu ZF oder wie auch immer. Es kam ein bisschen vor wie Reise nach Jerusalem, das ganze Thema.
Mhm.
Und das macht es auch so unglaublich frustrierend für die. Und das ist, also was ich erlebe, ist auch noch so ein zweites Thema, ist auch gerade so ein interkulturelles Thema. was ich so, ja, also deutsche Ingenieure sind an der Stelle eigentlich irgendwie, im, ob das jetzt von der Ausbildung her ist, von der Kultur her, ich schätze mal, das ist halt so eine Gemengelage daraus, so geschrieben, du kannst einem deutschen Ingenieur eine Aufgabe geben und dann ist er 2 Wochen mit der Aufgabe unterwegs und kommt zurück und in der Regel kannst du irgendwas mit dem Ergebnis anfangen. Und was ich gerade bei den bulgarischen Ingenieuren, aber auch durchaus bei indischen und anderen Kulturen immer wieder erlebe, und das ist dann häufig auch ein großer Frustrationslevel, den ich auch bei Kunden von mir dann in Entwicklungsteams erlebe, dieses Thema, also denen gebe ich eine Aufgabe, ich check nochmal ab, ob sie die Aufgabe verstanden haben, das ist offensichtlich so, sie wiederholen mir, was ich ihnen gesagt habe, also muss es im Kopf angekommen sein, und dann lasse ich sie laufen und wenn ich nach 2 Wochen zurückkomme, ist überhaupt nichts gemacht. Mhm. Und der ist im ersten Tag in so einer Art Pausemodus verharrt. Und wenn ich nicht zufällig daneben stehe und wieder auf den Play-Knopf drücke, dann bleibt er auch da 2 Wochen lang im Pausenmodus. Und das sind so die beiden großen Frustrationsthemen, die ich immer wieder gerade zurzeit in der Entwicklung erlebe. Und die Frage, gerade wo ich dich als Expertin dabei habe, wie können wir das aufbrechen? Also was gibt es für Möglichkeiten? Was siehst du da aus deiner Erfahrung für Möglichkeiten, sowas aufzubrechen und neue Lösungen und neue Wege zu finden?
Also das, was du mir jetzt erzählt hast, das höre ich jedes Mal.
Okay.
Wenn ich in Trainings reinkomme, wenn ich Coachings gebe, wenn mich Leute um ein Angebot anfragen, dann ist genau das Thema. Mhm. Warum machen die vor Ort nicht das, was ich denen sage? Und das ist halt ein... es ist nicht mehr wirklich ein Phänomen, weil es ist eigentlich die Realität oder die Normalität, ganz einfach, weil sich deine Erwartungen, deine Arbeitsweise, deine Vorstellung davon, was richtig und was falsch ist, einfach grundlegend von denen unterscheiden, von den Leuten, die in einer anderen Kultur arbeiten, denken, leben, groß geworden sind. Das ist per se so, weil wir nicht alle gleich ticken. Wir haben eben unterschiedliche Mentalitäten zwischen den Ländern und dafür brauche ich gar nicht weit zu gehen. Dabei kann ich auch in Deutschland bleiben. Ich kann sagen, ich gucke mir München an und Köln oder Hamburg und da weiß ich schon, da sind riesengroße Unterschiede. Da brauche ich nicht weit zu laufen, um die Denkweisen vorzufinden, die sich maßgeblich von meiner eigenen unterscheiden.
Aha.
Nur im Ausland, man geht halt einfach davon aus, von sich, so wie ich denke, ist es richtig.
Okay.
Das ist menschlich, das ist normal, weil wir kennen es ja nicht anders. Ja. Und wir übertragen das 1:1 auf den anderen und erwarten, dass der genauso tickt. Und im Ausland werden einfach die Unterschiede größer. In Deutschland gibt es noch sowas wie eine gemeinsame Plattform. Wir haben ähnliche Werte. Wir sind doch eine Kultur oder eine Gemeinschaft. Das verliert sich sofort, sobald ich in ein anderes Land gehe. Und wenn ich aber mit dieser Einstellung immer wieder sage, so, und jetzt lieber Bulgare, lieber Chinese, lieber Amerikaner, lieber Franzose, arbeite mal genauso, wie ich mir das vorstelle, dann laufe ich natürlich gegen Wände.
Da habe ich direkt nochmal eine Frage zu, weil mich das nämlich sehr brennend interessiert. Was mich immer interessiert, ist so die andere Seite. Wie sieht das die andere Seite? Mhm. Jetzt gehe ich als deutscher Ingenieur, als deutscher Entwicklungsingenieur, halt mit dieser sehr subjektiven, geprägten Einstellung hin und sage, ja, du Kollege in Bulgarien oder du Kollege in Indien und so wie ich das mache und jetzt auch wenn ich in Hamburg sitze, mein Kollege in München wird das noch ähnlich machen als Ingenieur, du machst das ja gar nicht. Wie ist denn die Sicht aus der bulgarischen Sicht oder von mir aus, ich habe auch viel in Frankreich zu tun gehabt, da haben wir ähnliche Konflikte immer wieder gehabt, dass ein französischer Ingenieur und ein deutscher Ingenieur sich teilweise völlig anders verstanden haben, so vom ganzen Hintergrund und was sie erwarten. Wie sieht das denn der andere?
Der fühlt sich unter Druck gesetzt.
Okay.
In der Regel, weil es natürlich auch seinen Vorstellungen, seiner Mentalität nicht entspricht, davon, wie zu arbeiten ist, was für eine Arbeitsweise man hat.
Ja.
Ob man die gleichen Werte hat, ob man irgendwie, wie Teamarbeit aussieht, was Führung ist. Das Verständnis ist einfach grundlegend anders. Und wenn das da nicht reinpasst, dann wird das andersartige Verhalten, was er von dir kriegt, aber auch umgekehrt, was du von ihm wahrnimmst, einfach als negativ gewertet.
Das heißt, er spiegelt mich quasi sogar auch. Also wir haben beide völlig falsche Sichten aufeinander, nehme ich jetzt mal an. Ich als deutscher Ingenieur komme mit meiner deutschen Sicht auf diese Aufgabe oder das, was zu tun ist. Und er kommt mit seinem Wertekontext dazu und erlebt mich,
genau,
der ich dann unter Umständen ihn ja führe und denkt, was für ein großer Idiot. Ja, ich würde das ganz anders machen.
Genau.
Und das denken so beide voneinander. Ja, genau. Da geht er eine Blockade hat und dann schaut, okay.
Genau, das denken beide dann voneinander und dann ist kein Zusammenarbeiten mehr
möglich.
Also das ist das Problem an der Stelle. Das ist auch ein Faktor, der noch dazu kommt, ist, wir wissen, dass die Menschen in anderen Ländern, in Bulgarien, in Frankreich, in England, in den USA, in Indien, China, wo auch immer, dass die anders arbeiten, dass die anders denken und ticken. Aber wir kennen die Kultur nicht, können wir nicht, weil wir sind ja hier groß geworden. Das Problem ist dann, dass wir vom Hörensagen was über die Leute kennen, die schon mal mit denen zusammengearbeitet haben. Du unterhältst dich mit dem Kollegen, der sagt, oh Gott, ja, oh, die Bulgaren, da habe ich auch meine Probleme mit gehabt, die sind so und so und so. Und schwupps, hast du ein Vorurteil.
Okay.
Ja, im interkulturellen Management nennen wir das auch Stereotype. Und das heißt, du hast ein Bild, mit dem du da rangehst, und vor diesem Bild erwartest du, dass der andere sich verhält, so wie du es erwartest. Und es ist immer negativ, weil Stereotype nur durch genau solche Erfahrungen, wie du sie jetzt beschrieben hast, erstmal sich rausbilden.
Und das passiert auf beiden Seiten.
Das heißt, der Bulgare denkt von sich aus immer, Mensch, ich weiß jetzt nicht, wie die Bulgaren denken, aber zum Beispiel, das sind die druckmachenden, unsensiblen, raubeinigen Deutschen, oder die, bei den Franzosen herrscht der Begriff für die Deutschen Quadratköpfe.
Okay.
Ja, die können nicht flexibel denken, die sind stur. Und der Druck, den man halt dann macht aus lauter Hilflosigkeit, weil du willst ja, dass sie so arbeiten, wie du das brauchst. Ja, also erhöhst du den Druck mit der Zeit, eskalierst das vielleicht noch, was auch immer für Maßnahmen man ergreift, ob man auch mal durchs Telefon schreit, ja, wenn einem ganz der Kragen platzt. Das ist natürlich nichts, was dazu führt, dass man sich besser versteht.
Ja.
Und dann verhärten sich die Fronten und dann ist mit Zusammenarbeit eigentlich nicht mehr weit her.
Aber gehen wir mal auf dieses Frankreich-Thema. Ich habe damals mein Auslandssemester in Frankreich gemacht, als Student damals, als ich noch Mechatronik studiert habe. Und habe halt diese Kultur und diese Lebensweise und die Sprache und all das, was mit Frankreich zusammenhängt, kennengelernt, sehr schätzen gelernt. Und irgendwann war es auch nach dem halben Jahr Auslandssemester ein Teil von mir. Und ich habe, wann war das, vor 2007 ungefähr war das, da habe ich Johnson Control als Troubleshooter mal begleitet. Und da waren wir in Paris in der Entwicklung. Und da habe ich viel natürlich mit sowohl den französischen Entwicklungsingenieuren dort zu tun gehabt, wie natürlich auch damals im Kunden, ein französischer Automobilhersteller, den Entwicklungsingenieuren. Und für mich war das so total selbstverständlich, weil ich kannte diese Kultur ja. Ich kannte die Franzosen, ich wusste, wie sie um Dinge herumreden, wie sie in ihrer Art Sachen bewerten. Und das merkte ich schon für die anderen deutschen Ingenieure, die dann aus Burscheid mit rübergekommen sind, war das durchaus was ganz anderes.
Mhm.
Aber ist denn jetzt eine Lösung, dass wir alle erstmal ein halbes Jahr in dieses Land gehen, um dieses Land kennenzulernen?
Das wird sich keine Firma leisten können.
Ja, eben.
Und einen unbezahlten Urlaub für ein halbes Jahr, dass du da nur um dich auf ein Projekt vorzubereiten, das wirst du auch nicht tun. Es gibt interkulturelle Trainings, die dich darauf vorbereiten können. Das sind zum einen sogenannte Sensibilisierungstrainings. Die sind, ich würde sie auch als Grundlagentrainings bezeichnen. Die setzt du dann erstmal ein, um überhaupt eine Handlungsfähigkeit zu bekommen, unabhängig von dem Land, wo du darauf vorbereitet wirst, deine Wahrnehmung zu verändern oder auch zu schärfen darauf, dass du solche Situationen eher kommen siehst, damit du sie in Zukunft vermeiden kannst oder damit du sofort den Faden aufgreifen kannst, bevor das irgendwann mal schwieriger wird.
Okay.
Und dort lernt man eben auch, sich die Kultur selber zu erschließen, was ein ganz wichtiges Handwerkszeug ist, weil du kannst halt in einem normalen Training, was vielleicht einen Tag dauert, nicht die Inhalte abdecken, die du normalerweise... darf ich dich mal fragen, wie lange haben deine Eltern gebraucht, dich zu erziehen?
Boah, naja, offiziell 18 Jahre.
Genau, also nehmen wir mal an 18 oder 14 Jahre, ja, bevor du dann,
gucken, dann
deinen so eigenen 13, Weg 14, einschlägst. Ja. Und das ist natürlich was, unsere kulturelle Vielfalt ist unheimlich tief.
Okay.
Die kann ich natürlich nicht innerhalb von einem Tag jemandem vermitteln. Und es gibt auch nicht ein Regelset, weil das dir genauso wenig wie deinem Gegenüber im Ausland ja auch gar nicht bewusst ist.
Mhm.
Du hast es ja so verinnerlicht, dass du es automatisch machst. Ja. Sondern was ich halt machen kann, ist, wie beim Autofahren, wenn du einen Führerschein machst, ich kann dir in dem ein- oder zweitägigen Training, was in der Regel bezahlt wird von der Firma, mehr übernehmen sie auch oft nicht, kann ich dir quasi erklären, wie das Auto funktioniert. Und wir können vielleicht ein, zwei Fahrstunden machen, sprich ein paar Übungen, typische Situationen rausgreifen, in die man reinstolpert, wenn man als Deutscher im Ausland unterwegs ist oder besser noch als deutscher Ingenieur im Ausland unterwegs ist oder mit dem Ausland zusammenarbeitet. Und die kann man mal testen, mal verändern. Was man auch machen kann, ist dann einmal dieses, was du so schön als drumherumreden bezeichnet hast, eben auch mal zu üben. weil wir das sehr, sehr viel im Ausland haben. Es gibt eigentlich sehr wenige Kulturen, die so direkt sind, wie wir das sind.
Ja.
Das heißt, es kann eine ganz sinnvolle Fähigkeit sein, das zu entwickeln und vielleicht auch mal die ein oder andere Smalltalk-Übung machen. Und das ist nicht das, was wir unter Smalltalk verstehen, so von wegen, ah, schönes Wetter, sind Sie gut hier angekommen, haben Sie auch einen Parkplatz gefunden, sondern es ist wirklich ein kleines Gespräch, ein tatsächliches Gespräch über einen konkreten Inhalt, der halt sehr kurz ist, aber der regelmäßig stattfindet und bei dem unheimlich viele Informationen fließen.
Mhm.
Und das ist eine grundlegende Fähigkeit, die man dann gut einsetzen kann, ist, wenn man mit den Kollegen sich ein bisschen kennenlernt, ein bisschen beschnuppern, Vertrauen aufbauen und dann eben auch zum Beispiel an der Kaffeemaschine an ein paar Informationen ranzukommen, quasi so beiläufig, in einer lockeren Atmosphäre ungezwungen, die man eben in einem Meeting nicht kriegt oder die man auch nicht in schriftlicher Form per E-Mail bekommt, weil der andere da vielleicht irgendwas ausplaudern würde, was er nicht sagen dürfte oder weil er nachher darauf festgenagelt wird und befürchtet, dass er dann nicht mehr aus kann oder so. Und das sind Fähigkeiten, die lernt man im Sensibilisierungsseminar.
Mhm.
Und dann kann man aufbauen und darauf ein Ländertraining machen, wo es dann konkreter darum geht, was gilt in diesem Land, was ist da wichtig, was sind da typische Verhaltensweisen und was sind typische Situationen, in die ich als Deutscher gerate.
Okay. Das heißt also zusammenfassend, zum einen dieses Sensibilisierungstraining, das ist quasi so das Handwerkszeug, was ich überhaupt mal brauche, um mit diesem ganzen Thema umzugehen. Und dann eben halt länderspezifische Trainings. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Entwicklungsteam in Bulgarien und vielleicht auch noch in Frankreich zu tun habe, dass ich dann nochmal so typische länderspezifische Gewohnheiten und Themen kenne.
Genau.
Okay.
Und dann kann man es eben noch ergänzen, je nach Beruf, also jetzt für einen Systemingenieur würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein internationales Projektmanagement nochmal als Thema mit aufzugreifen, wo ich mir dann auch überlegen kann, wie muss ich ein Projekt leiten oder wie muss ich ein Teilprojekt angehen mit meinen internationalen Kollegen. Da geht es dann darum, wie setze ich das Team entsprechend auf, wie gestalte ich den Kick-Off, wie mache ich Zeitpläne und wie sorge ich auch dafür, dass die eingehalten werden, wie schaffe ich eine gemeinsame Arbeitsgrundlage, solche Sachen. Also das hat ein Stück weit mit Teamentwicklung zu tun, aber eben auch mit Projektmanagement.
Okay.
Weil es auch erwiesen ist, dass in der Regel internationale Projekte laut einer Studie von A.T. Carney mit ungefähr 75% scheitern.
Ja,
das wäre noch mehr als die anderen. Weil eben diese Vorbereitungen alle nicht stattfinden, weil man diese Basis nicht geschaffen hat, wenn man sich dann nicht sieht, trotzdem zusammenarbeiten zu können, das braucht einfach mehr Vorarbeit, eine andere Herangehensweise, eine andere Planung, die eben Vertrauen aufbaut. Das macht man dann nochmal mit dem Thema internationales Projektmanagement.
Ah, okay.
Und das ist ein ganz, ganz sinnvolles Handwerkzeug. Ja, und das macht man halt eben, um das zu vermeiden, dass ein Projekt schiefläuft, die Risiken zu reduzieren, mehr Sicherheit auch im eigenen Umgang mit den Leuten zu schaffen, damit man halt nicht nur schimpfen muss, sondern auch mal loben kann, wenn es dann so läuft, wie man sich das vorgestellt hat.
Aber das würde ja bedeuten, dass eine Firma im Vorfeld sich sehr bewusst sein muss, was sie da investiert, wenn sie mit internationalen Entwicklungsteams arbeitet.
Mhm.
Weil ich oft den Eindruck habe, gerade wenn ich in solchen als Troubleshooter reingehe in solche Projekte, dass denen das gar nicht bewusst ist. Das heißt, ist das eigentlich der Vorinvest, der laufen muss, bevor ich überhaupt so ein Projekt starte?
Ja, unbedingt.
Okay.
Unbedingt. Die Leute sind sich aber deswegen nicht bewusst, weil ihnen genau das passiert, was ich eben beschrieben habe, dass man halt davon ausgeht, meine Arbeitsweise ist richtig. Weil sie funktioniert ja für mich, sonst wäre sie ja, sonst würde ich sie ja nicht einsetzen. Und dass einfach auch die Erfahrung fehlt, einen anderen Blickwinkel einnehmen zu können, um zu sehen, was aus einer anderen Perspektive richtig ist.
Fehlt oft. Nehmen wir mal das konkrete Praxisbeispiel. Ich habe vor 4 Jahren ungefähr mal ein Projekt begleitet bei Valeo. Da hatten wir in Deutschland ein Entwicklungsteam. In den USA ein Entwicklungsteam, die haben die Algorithmenentwicklung gemacht und der Kunde saß in Japan, Automobilhersteller.
Mhm.
Das würde ja bedeuten, zumindest die Deutschen und die Amerikaner, die ja als Zulieferer das Entwicklungsteam stellen, ist es schon sehr sinnvoll, dort so eine Basis zu legen.
Ich würde sogar Japan noch mit reinziehen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Ja, weil auch die deutsche und die amerikanische Kultur haben einige Berührungspunkte.
Okay.
Ich würde zwar nicht sagen, wir sind identisch, absolut nicht.
Okay.
aber es sind doch genügend deutsche Auswanderer gewesen, die irgendwann mal in die USA gegangen sind. Mhm. Und da ist zum Beispiel unsere direkte Ausdrucksweise an manchen Stellen ähnlich, auch nicht überall in den USA, aber die Denkweise leistungsorientiert, die ist sehr, sehr dicht beieinander. Die Japaner liegen auf einer ganz anderen Wellenlänge. Ziemlich konträr zu dem, was wir aus Deutschland und aus den USA kennen, noch konträrer zu den USA. Und die sind aber unsere Kunden, mit denen muss ich auch umgehen. Es nützt ja nichts, wenn ich im Entwicklungsteam untereinander mich gut verstehe und unterwegs bin und aber nicht mit meinem Kunden kommunizieren kann, mich nämlich gar nicht an dessen Erwartungen und Vorstellungen orientiere. Dann entwickle ich ja komplett an ihm vorbei. Deswegen ist es auch immer sinnvoll, nicht nur die Deutschen auf Amerika vorzubereiten, sondern beide miteinander ins Spiel zu bringen. Also erst zu sagen, im ersten Schritt, ich bereite Deutschland auf die USA vor. Nehmen wir mal an, es wäre jetzt nur auf diese zwei Länder, die involviert sind. Und in einem separaten Seminar bereite ich die Amerikaner auf Deutschland vor. Und dann in einem dritten Schritt führe ich die als Team zusammen und verschweiße sie sozusagen zu einem Team, in dem ich dafür sorge, dass sie sich kennenlernen, dass sie die Arbeitsweisen kennenlernen von dem jeweils anderen Land, in dem sie auch mal in einem geschützten Rahmen, also sprich in einem Workshop oder Seminar, ein kleines Projekt selber zusammen bearbeiten, dass sie so ein Gespür tatsächliches dafür kriegen, Erfahrung machen und dann eine gemeinsame Kultur aufbaue, indem ich sie also aushandeln lasse, wie wollen wir denn miteinander arbeiten, was brauchen wir denn als Team für ein gemeinsames Verständnis von den Sachen, die wir tun müssen. Also mal nur ein Beispiel, wenn ich in Deutschland sage, Mike, schreib mir doch mal ein Konzept. Wie lang wird das?
Es kommt auf die Komplexität an des Konzeptes, aber ich sage jetzt mal einfach ein paar Seiten.
Nehmen wir mal an, du sollst mir ein Konzept schreiben für ein Projekt, wo eine neue SAP-Software in der Produktion eingeführt werden soll fürs Qualitätsmanagement. Wenn ich dir das als Auftrag gebe, was schätzt du, was für einen Umfang hat es?
An Stunden oder an Seiten?
An Seiten.
Ui. Jetzt bin ich
auch gerne an Stunden.
Weder ein SAP noch ein Produktionsspezialist. Ich sage jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus, das sind mit Sicherheit, 2 Wochen Arbeit oder so.
Mhm.
Keine Ahnung.
Wie viele Seiten kommen dabei raus? Sag einfach mal eine Hausnummer.
Weiß ich nicht. 100? 200?
Mhm. Okay.
Ja.
Dankeschön. Wenn das dein amerikanischer Chef zu dir gesagt hat, dann sagt er meistens, leg mir das bis morgen auf den Tisch oder bis übermorgen brauche ich das für die Sitzung vom Vorstand, dann muss ich das vorstellen.
Okay.
Dann kommt ein deutscher Ingenieur richtig ins Schleudern mit den Voraussetzungen, die du jetzt, mit den Annahmen auch, die du getroffen hast, dass du 2 Wochen brauchst und 100 Seiten schreiben musst.
Ja.
Meinen tut der Amerikaner aber, 2-3 Seiten, gib mir mal eine grobe Idee, wie würdest du rangehen, das reicht mir.
Ah, okay.
Ja, und das sind Sachen. Wir haben auch beide von einem Konzept gesprochen, oder? Ja, also das ist das, was ich an Grundlagen legen muss in einem Workshop, in einem Kickoff für ein Team, damit die nachher auch zusammenarbeiten können, weil das sind nämlich dann die Stolpersteine, über die es dann Missverständnisse gibt, Konflikte oder Schlimmeres.
Also nochmal zusammenfassen, das heißt, erstmal müssen alle, sowohl diese amerikanischen oder französischen oder bulgarischen und auch die deutschen Ingenieure, diese Sensibilisierung, also dieses Basishandwerk bekommen. Und dann die länderspezifischen Schulungen. Und dann würdest du sie zusammenführen, um sich selbst miteinander erstmal kennenzulernen in der Gruppe. Jetzt hast du mir eben von diesem spannenden Buch erzählt, was du schreiben willst, über virtuelle Entwicklungsteams oder so ähnlich.
Ja.
Wo ich dich mit Sicherheit gleich auch nochmal intensivst so ausfragen werde. Aber eine Frage bleibt mir da jetzt schon auf der Zunge. Was mache ich denn, wenn ich so verteilte Teams habe, die ja im Prinzip eigentlich nur virtuell, bringe ich diese Menschen physikalisch an einen Ort zusammen? Auf jeden Fall.
Solltest du unbedingt machen. Solltest du unbedingt machen, weil versetz dich doch einfach mal in die Situation. Du sollst jetzt mit jemandem zusammenarbeiten und sollst dem Informationen geben, die vielleicht auch sehr sensibel sind. Würdest du das jemandem einfach so zusenden im Internet, ohne zu wissen, wer das ist?
Ja.
Hättest schon so deine Hemmungen.
Ja, doch, klar.
Und das ist nichts anderes ist das im Prinzip, weil wenn du den nicht einschätzen kannst, der am anderen Ende sitzt, kannst du dich nicht auf ihn einstellen. Dir fehlt die Sicherheit, um ihm das notwendige Vertrauen für die Zusammenarbeit zukommen zu lassen oder entgegenzubringen.
Ja.
Und die Zusammenarbeit ist ja doch eine sehr enge. Deswegen ist es, also es wird zwar sehr gerne gespart an der Stelle, aber es ist absolut notwendig, die Leute vorher zusammenzubringen. Die Reisekosten sind das bestinvestierte Budget im ganzen Projekt, weil davon im Prinzip nachher der Projekterfolg abhängt. Das Kennenlernen ist die Basis fürs Vertrauen.
Also es ist ein spannendes Thema, weil gerade Vertrauen ist ja dieses, was ich auch immer wieder versuche, den Leuten rüberzubringen. Was mich halt interessiert, und das ist das, was ich auch immer wieder erlebe, wenn ich Aufwandschätzung und Releaseplanung mache als Systemingenieur für Kunden und wir kommen solche Soft-Skill-Themen reinbringen, die es ja am Ende eigentlich sind, den anderen zu verstehen und zu respektieren, so wie er ist, wird ja als allererstes gerne erstmal rausgekürzt. Ja, das sind ja die Positionen, die können wir alle schon wieder rauskürzen. Kannst du aus deiner Erfahrung sagen, wie um das Wievielfache sich das hinten raus als Bumerang mir das Genick bricht, wenn ich vorne von mir aus 10.000 oder 20.000 Euro Budget für so eine Geschichte, ich weiß nicht, was das kostet, ich nehme es jetzt mal einfach nur an, wegstreiche? Hast du da Erfahrungswerte?
Also es kommt ein Stück weit auf das Projekt drauf an, was du hast. Sind das jetzt 10.000 Euro, hast du wahrscheinlich nur ein kleines Team von 3 oder 4 Leuten. Wenn du natürlich ein Projektteam hast von 40, 45 Leuten, potenziert sich das entsprechend. Gut, aber dann hast du natürlich auch größere Projekte hier hinten dran hängen. Man kann sich das ganz gut deutlich machen, wenn du dir überlegst, wie viel kostet das Projekt? Also sind das 20 Millionen? Ist das ein 20-Millionen-Projekt? Ist das ein 1-Millionen-Projekt? Bei der Chance, dass 75% davon scheitern, kommst du ganz schnell auf den Betrag, den du damit rettest.
Ja gut, das ist relativ einfach.
Das geht relativ einfach. Ja. Und was man sich sonst noch überlegen kann, ist von der Perspektive, nehmen wir mal an, du hast jetzt wirklich 2 Wochen an dem Projekt gesessen und hast die Planung gemacht für das 100-seitige Konzept für den Auftrag. Und du nimmst einfach mal einen Stundensatz von, sagen wir mal, 100 Euro, lässt sich gut rechnen, mal 2 Wochen, dann kannst du dir ausrechnen, was deine Fehlarbeit kostet, die du investierst.
Ja, klar.
Und das ist natürlich auch eine Menge Geld, wenn ich den Leuten vorher das Handwerkszeug an die Hand gebe, zu sagen, zu klären, so wie meinst du das jetzt eigentlich, was verstehst du unter Konzept, dann spare ich halt enorme Kosten, allein schon an Personalkosten, an Arbeitsaufwand.
Das heißt, die Botschaft von dir ist gerade als allererster Punkt, ist dieses Wissen den Leuten beizubringen, ist A, kostenmäßig günstiger, als hinten im Troubleshooting zu versinken.
Klar.
Und das Zweite ist, die Leute müssen sich alle aufeinander einstellen. Also nicht nur der deutsche Ingenieur auf den Bulgaren, sondern auch der Bulgarische auch auf den Deutschen. Dass halt diese Teams insgesamt miteinander geschult werden.
Ja, genau. Und sie müssen halt auch sich gegenseitig erleben können. Und 2 Punkte, sie müssen zum einen auch nicht nur fachlich sich kennen, sondern sie müssen auch ein Gespür für die Person haben. Also es heißt auch, die persönliche Ebene muss da sein. Ja, ich muss nachher auf Zuruf dem anderen auch was geben können und mich darauf verlassen können, dass ich es von ihm kriege. Und das Zweite ist, dass die Teammitglieder in internationalen virtuellen Teams eine ganz andere Verantwortung tragen und auch ganz andere Verantwortung übertragen bekommen müssen von den Teamleitern. Weil sie eben selbstständiger arbeiten müssen. Der Teamleiter ist an einem Ort, der kann nicht immer überall sein. Und dementsprechend muss er auf Amerikanisch sagt man, seine Teammitglieder empowern, also ihnen auch die Entscheidungsmöglichkeiten und die Verantwortung geben, um ihre Aufgabe richtig durchzuführen. Er kann sich nicht hinstellen und kann Druck ausüben und Aufgaben zuschieben, sondern er muss auch erwarten können, dass, wie du das schon gesagt hast, ich sage in 2 Wochen, lieber Bulgari, ich hätte jetzt gern die Informationen oder das Projekt bearbeitet, dass er auch die entsprechende Selbstständigkeit hat bei seinen Teammitgliedern, das auch zu tun und tun zu können. Und das muss man entwickeln. Das ist in Deutschland vielleicht eher mal der Fall. Das ist im Ausland oft nicht der Fall, weil da ein anderes Führungsverständnis herrscht. Wenn man zum Beispiel nach Russland kommt oder nach Indien, da ist halt die Entscheidung, die wird vom Chef getroffen. Und wenn der nicht die Entscheidung getroffen hat, dann warte ich halt.
Der berühmte Pausenmodus.
Ja, und wenn man die Leute dann aber wirklich befähigt, selber Entscheidungen treffen zu können, dann sind die total motiviert. Okay. Dann kommen die ganz anders wie sagt man so schön, in die Puschen. Ja, genau. Weil sie wissen, dass es A von ihnen erwartet wird und sie B sich natürlich auch gesehen und honoriert fühlen für ihre Leistung. Das ist was man als Führungsperson, Persönlichkeit tun muss. Und das ist natürlich ein ganz anderes Führungsverhalten als das, was wir in der Regel kennen. Also sprich, ich muss mich auch als Führungskraft weiterbilden und anders positionieren, wenn ich ein Teamleiter bin oder ein Projektleiter.
Aber das bedeutet auch, dass ich nicht nur die Führungskräfte hier in Deutschland, also Projektmanager, A-Projektmanager oder auch die Linienverantwortlichen schule in diesem Bereich, sondern dass ich auch dann hingehen muss vor Ort, also ob das jetzt in Russland, Bulgarien ist, dass ich dort ebenfalls den Senior Engineer oder wer auch immer dort jetzt das Team da führt, entsprechend schulen muss.
Du meinst jetzt derjenige, der mit seinem eigenen Team, der Bulgare ist, in Bulgarien arbeitet?
Genau. Konkretes Beispiel, wie wir es damals auch in dem Costa-Projekt haben. Es gab hier einen Projektleiter, es gab hier einen Software-Projektleiter und es gab einen Software-Senior Engineer, der im Prinzip sowas Ähnliches war wie ein Software-Projektleiter in Bulgarien. Das war der Ansprechpartner des deutschen Software-Projektleiters. Und der wiederum hatte 10 Software-Ingenieure, die er steuerte. Das heißt, der deutsche Software-Projektleiter hat den bulgarischen Software-Projektleiter mit dem abgestimmt, was zu tun ist. Und der Bulgare hat dort vor Ort für die Umsetzung gesorgt. Mhm. Und das bedeutet, wenn ich dich richtig verstanden habe, zusammenfassend auch, dass der ebenfalls, der bulgarische Software-Projektleiter, genauso in Leadership ausgebildet werden muss, um dieses Projekt erfolgreich zu machen.
Das auf jeden Fall. Also jeder Teamleiter sollte schon auch ein Führungstraining bekommen, weil das sind natürlich, ich sag mal, Grundlagenfähigkeiten, die du haben musst. Und der Teamleiter in Deutschland, der dann seinen Teamleiter in Bulgarien hat, einen in den USA, einen in Japan, der muss halt auch lernen, wie er seine Teamleiter und deren Mitarbeiter auf eine interkulturelle Art und Weise führt.
Okay.
Und das ist eben nicht mehr der Anweisende, sondern das ist derjenige, der Vertrauen aufbaut, der ein Team zusammen hält und erstmal zusammenbringt und verbindet, der dafür sorgt, dass gemeinsame Regeln gelten und die nicht von oben vorgibt, sondern entsprechend entwickelt. Das ist derjenige, der motiviert und das eben länderübergreifend. Das ist eine ganz andere Herausforderung als der Teamleiter, der vor Ort sitzt, weil der kennt seine Kultur, der kennt seine Leute.
Ja.
In dem internationalen Umfeld ist Führung nochmal eine ganz andere Hausnummer. Weil es einfach sehr viel herausfordernder ist und dann tatsächlich diese Soft Skills unheimlich wichtig werden.
Mhm.
Und das ist aber auch, ich fand das Beispiel eben so schön, wo du gesagt hast, ah ja, die Soft Skills, die streichen wir erstmal.
Ja. Das ist so das die typische Reaktion und das ist auch meine Erfahrung. Ist auch, das ist Wahnsinn, sowas zu tun.
Das ist aber auch ganz normal, weil ich hoffe, unsere Hörer nehmen uns das jetzt nicht übel, wenn ich das so sage, aber in der Regel sucht sich ein Ingenieur ja ein technisches Feld aus, weil er sich für das Technische und für das Berechenbare, sichere, logische entscheidet. Und eben nicht für die Soft Skills, weil sie aus irgendeinem Grund uninteressant sind oder ihm nicht liegen oder was auch immer. Und jetzt holt es ihn aber ein an der Stelle, wo er jetzt international arbeitet. Und das ist dann meistens auch der Grund, wenn dann mal ein Projekt wirklich schiefgelaufen ist. Oder was Bach runtergegangen ist, dann erkennen Leute meistens, dass sie es brauchen. Und dann kommen sie wieder zu mir, um genau das zu lernen, weil sie erkennen, dass es wichtig ist. Und vielleicht können wir ja jetzt dazu beitragen, dass das ein bisschen früher stattfindet, weil man sich einfach sehr viel Ärger dann auch dadurch erspart. Ne?
Also die Frustration, die ich immer wieder in solchen Projekten erlebe, wenn ich da reinkomme, ist immens hoch auf allen Seiten. Jetzt habe ich dich hier als Expertin für genau dieses Thema, als absolute Spezialistin. Und du sprachst auch schon von den ganzen Möglichkeiten. Wo kann ich denn mehr erfahren über dieses ganze Thema, was du machst, was du trainingst, du da anbietest und so weiter?
Also du kannst dich auf meiner Internetseite einloggen, beziehungsweise du kannst auf meine Internetseite gehen.
Das ist
www.interkaltconsult.com. Und da gibt es erstmal Informationen, wer die Firma ist, was wir für Dienstleistungen anbieten. Unsere Referenzprojekte stehen drauf, aber auch ein bisschen Informationen, ein paar Links zu verschiedenen Ländern, Mentalitäten und die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben und eine konkrete Anfrage zu stellen und zu sagen, ich habe da mal ein Thema oder eine Frage, können wir das nicht mal kurz besprechen, dann stehe ich auch gern zur Verfügung und gebe auch mal den ein oder anderen Tipp. Das ist also überhaupt kein Problem.
Okay, super. Bei Xing bist du wahrscheinlich auch zu finden.
Bei Xing bin ich auch, bei Facebook bin ich auch.
Ich werde das mal in die Shownotes legen, und, dass die Leute dich ansprechen können, die da Interesse haben.
Ja, einfach ja. Iris Barnard eingeben und dann
bist du findet man
mich. Ja.
Jetzt habe ich noch ein Thema, bevor wir zum Abschluss kommen. Du hast mir eben noch erzählt, du schreibst ein Buch oder bist dabei, ein Konzept für ein Buch zu schreiben oder aufzusetzen. Mhm. Und dieses Buch kommt ja auch irgendwie aus einem Praxisprojekt, wo du gerade viel Erfahrung mit hast. Mhm. Erzähl mir mal ein bisschen darüber.
Ja, sehr gerne. Also das Buch ist entstanden aus einem Auftrag, den ich erhalten habe, eben ein Seminar zu konzipieren, wie man virtuelle internationale Teams erfolgreich führt. Mhm. Es gibt ein dreitägiges Seminar, was dann demnächst ausgeschrieben wird, auch von dem jeweiligen Anbieter. Und das Thema war so spannend, dass ich also auch sehr viel Literatur dazu mir besorgt habe und ausgewertet habe, dass dieses Teilnehmerhandbuch, was ich da geschrieben habe, innerhalb kürzester Zeit weit über die vorgegebene Seitenzahl hinausging. Und ich mich dann entschlossen habe, das auch fortzuführen und auszuarbeiten. Und das Buch, was da jetzt entstehen soll, befasst sich einmal mit dem Thema, okay, wie führe ich überhaupt? Also was sind virtuelle Teams und was sind internationale Teams? Wie führe ich solche Teams? Wie kommuniziere ich in solchen Teams? Wie motiviere ich? Und wie gehe ich mit Konflikten um?
Okay.
Also das Handwerkszeug, was ich brauche als Teamleiter oder als Projektleiter, um eben die Leute weltweit steuern zu können. Sehr wie spannend. Baue ich das Team auf? Ja. Genau das, was wir uns jetzt gerade, worüber wir uns gerade unterhalten haben. Und
Sag mir einfach, wenn es soweit ist. Ich werde in einer der Folgen dann darauf hinweisen. Und für die Hörer, die Interesse haben, werde ich das auch mit den Buchtipps verlinken. Mich interessiert es sehr. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch, weil ich das immer mehr als ein Thema erlebe, gerade in virtuellen Teams. Und da müssen wir gar nicht im Ausland sitzen. Ich habe jetzt gerade ein Projekt gehabt. Da saß der Kunde und Teil des Teams saß in Münster, also gar nicht so weit weg von Köln. Und wir haben alles per Web gemacht. Also Distanz wird dann relativ heutzutage. Und somit möchte ich ganz gerne zum Abschluss kommen heute. Das war die heutige Folge des Zukunftsarchitekten. Danke dir, Iris, dass du heute mein Gast warst. Das hat mich sehr gefreut. Alles Wissenswerte ist in den Shownotes hinterlegt unter zukunftsarchitekten-podcast.de/ZA009. Danke auch an die Hörer für die fantastischen Feedbacks der letzten Wochen. Ich bin überwältigt, was da zurückgekommen ist an positiven Meinungen und das hält mich so richtig motiviert, die nächsten Folgen auch gleich zu produzieren. Wer mag, kann sich mit mir über Twitter und Xing verknüpfen. Die Kontakte sind unter zukunftsarchitekten-podcast.de/kontakt zu finden. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen kleinen oder feinen Podcast weiterempfehlen. Und so bedanke ich mich fürs Zuhören und schließe diese Folge mit einem arabischen Sprichwort: Wenn die Ursache erkannt ist, hört die Verwundung auf. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.